Ich würde gerne weitermachen mit meiner Predigtreihe aus dem Matthäus-Evangelium, nachdem ich vor ein paar Wochen aus Matthäus 24, wie die Welt so enden wird, die Zukunft der Welt gepredigt habe, möchte ich dieses Mal aus 23 predigen. Ich muss ganz ehrlich bekennen, dass dieses Text ist nicht ein Text, worüber ich gerne predige. Das ist auch ein Text, wo ich sehr, sehr selten bisher mein Leben gepredigt habe. Aber wir werden hoffentlich auch was daraus nehmen können. Matthäus 23, ich lese zuerst die Verse 1 bis 12. Danach sprach Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern: Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz des Moses auszulegen. Richtet euch nach ihren Vorschriften, folgt aber nicht ihrem Beispiel. Denn sie selbst tun nicht, was sie von den anderen verlangen. Sie bürden den Menschen unerträgliche Lasten auf, doch sie selbst rühren keinen Finger, um dieses Last selbst zu tragen. Mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Am Arm tragen sie breite Gebetsriemen, an den Wänden riesige Kasten. Bei euren Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen und auch in den Synagogen setzen sie stets in der erste Reihe. Es gefällt ihnen, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und Meister nennt. Lasst euch nicht so anreden. Nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Geschwister. Niemand auf der Erde sollt ihr Vater nennen, denn nur eine ist euer Vater, Gott im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und ich möchte bitten, dass du uns hilfst, jetzt mehr daraus zu verstehen, zu sehen, wo und wie wir das auch für heute umsetzen können. Und Jesus Christus, ich möchte bitten, dass du durch unser Stolz hindurchbrichst und es hilft, selbst persönlich zu erkennen, wo wir eine Neigung hier und da dazu haben, pharisäerhaft zu sein. Ich bitte darum, in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, Schein statt Sein, könnte man das Titel von dieser Predigt so nennen. Jesus setzt sich hier und gleich auch die andere Verse, die ich lesen möchte, enorm hart mit den Pharisäern auseinander. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz des Moses auszulegen. Diese Schriftgelehrten, diese Pharisäer war eine besondere Gruppierung damals, zur Zeit von Jesus, die sich daraus entwickelt haben, eine gewisse Lebensunterhalt zu bekommen, indem sie gelehrt und gedient haben. So ähnlich wie heute unsere Pastoren. Ihr werdet Probleme haben, den Wort Pastor in der Bibel zu finden. Gibt's nicht. Aber wir haben daraus eine gewisse Profession, ein gewisser Beruf daraus gemacht. Genauso damals die Pharisäer. Die haben sich da bezahlen lassen, um gewisse Erklärungen abzugeben. Ganz früh wurden sie dazu berufen, ausgebildet und haben dann gewisse Privilegien gehabt. Nun, das Gesetz kannten sie in- und auswendig. Und die haben auch sehr, sehr, sehr viel auch daran gesetzt, das Gesetz zu halten. Aber Jesus, wie wir gleich hören werden, war nicht daran interessiert, erst einmal an dieses Halten des Gesetzes. Für Jesus war es so viel wichtiger, unsere Herzenshaltung? Aus welcher Motivation, welchen Antrieb wir etwas tun? Jesus sagte, richtet euch nach ihren Vorschriften, folgt aber nicht ihren Beispielen. Tun, was sie sagen, aber bitte tue nicht das, was sie tun. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, deine Taten sprechen lauter als deine Worten. Und das könnte man gerne auch von den Pharisäern hier genauso sagen. Wir haben einen Katalog von verschiedenen Gesetzen, Regeln, Verbote und Gebote aufgestellt. Und sie waren peinlich genau damit, dass anderen sie folgen. Aber selbst, naja, da haben sie gelernt, ein Auge oder sogar beiden Augen zuzudrücken. Die wollten gerne Anerkennung, Respekt. Die haben besondere Kleider getragen, damit alle sofort erkennen können, der ehrwürdige Rabbi, der Pharisäer, der Respekt verdient. Die haben dafür auch gesorgt, dass sie natürlich immer gesehen werden. Gab es ein Fest, wo haben sie gesessen? Ganz vorne. Das ist das, was sie immer wollten, gesehen werden. In der Synagoge, wo haben sie natürlich gesessen? Da, wo sie alle sehen können, ganz vorne. Wo sind die begehrten Plätze heute? Meistens hinten, nicht wahr? Ja, genau. Diese Männer wollten aber gesehen werden. Es lag nicht daran, zu arbeiten im Hintergrund. Sie wollten die Lorbeeren bekommen und häufig auch für die Arbeit vom anderen. Jesus spricht jetzt etwas an. Spricht etwas an, was ich schwierig finde, aus zweierlei Hinsicht, weil beide Begriffe, die er jetzt hier verbietet zu benutzen, benutze ich und lasse ich auch benutzen. Das erste ist natürlich, niemand auf der Erde sollt ihr Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Nun, meinen leiblichen Vater nenne ich das auch manchmal Vater. Gibt es auch ein paar andere Begriffe, ob das Dad ist, in meiner ursprünglichen Sprache. Aber das Zweite ist, es soll auch niemand Lehrer nennen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Ich bin Lehrer. Ich unterrichte an verschiedenen Fachhochschulen. Da kommen die verschiedenen Studenten auf mich zu und sagen, Herr Lehrer, wie ist das? Und mein Job ist es auch, Wissen zu vermitteln. Wie gehen wir damit um, mit so einer Aussage hier? Nun, natürlich, wir können es einfach überspringen und sagen, naja, ist so, aber wir leben so weiter. Oder man kann sich damit ein bisschen beschäftigen, um den Inhalt zu bekommen. Das Erste, natürlich, was mir einfällt beim Thema Vater, ist die Bezeichnung, die wir unseren geistlichen Leitern so geben. Wir in der evangelischen Welt haben einen Begriff ausgesucht. Begriff hauptsächlich vom Pastor. Pastor ist das lateinische Wort für Hirte. Man hat diesen Begriff übertragen ins Deutsch hinein und hat daraus einfach einen Titel gemacht. Und diese Menschen, die uns häufig auch unterrichten, werden dann dort auch Prediger genannt. Weil eine Predigt ist eine Verkündigung. Das sind die Verkündiger. Wir können diesen Weg wählen, eine Bezeichnung jemand zu geben für deren Tätigkeit. Oder wir können versuchen, diesen Menschen, die etwas tun, eine gewisse Würde zu geben, denen vielleicht gar nicht gesteht. Wir könnten natürlich unsere geistlichen Leitern auch Vater nennen, Pater, Padre, je nachdem, welche Sprache man so sprechen möchte. Viele Kirchen weltweit tun das. Ob das so richtig ist, möchte ich es anzweifeln, gerade weil Jesus das hier nicht möchte. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass mit dem Begriff Lehrer, dass Paulus gerade eben diesen Begriff sehr freizügig benutzt. Er sagt, unter euch sind viele, die Lehrer sind. Manche Apostel, manche Propheten, manche Evangelisten, manche Lehrer und Hirten. Und dieses Titel benutzt wiederum Paulus, um Menschen zu bezeichnen. Ich glaube, das Wichtigste ist, was möchte man? Möchte man etwas geben, was man selbst empfangen hatte? Oder möchte man gut dastehen, da betitelt werden und damit auch eine gewisse Achtung zu bekommen? Jesus selbst gibt eine Antwort hier, finde ich, wenn er sagt im Vers 11, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Und alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Wie können wir das runterbuchstabieren auf dem heutigen Tag? Was würde es das bedeuten für unseren Arbeitsplatz? Wo bestehen wir manchmal auf ein gewisses Recht? Und wo sagen wir aus Demut und aus Liebe hier den Vortritt? Nun, wir dürfen, finde ich, nicht abdriften in eine Mentalität, wo wir zu Fußmatte werden. Wo alle Leute um uns herum immer wissen, oh, das ist der brave Christ. Dieser brave Christ macht alles mit. Lass ihn den Drecksarbeit machen. Ich glaube nicht, dass Jesus uns dazu gerufen hat. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir auch nicht sagen, oh, ich bin der Christ und ich habe alle Antworten auf alle Fragen, die ihr jemals stellen werdet. Ich weiß alles. Und wir werden zum Moralprediger. Beide Seiten sind nicht richtig. Ich glaube, wichtig ist es, wiederum unsere Herzenshaltung. Können wir und wollen wir unseren Mitmenschen um uns herum was Gutes tun? Sie dienen. Sie dienen aufrichtig in Liebe. Jugend mit der Mission finde ich eine wunderbare Organisation. Die gehen weltweit überall hin und versuchen das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Aber die haben entdeckt, dass es gilt sehr wenig, das Wort, was gepredigt wird, es sei denn, ihre Taten folgen. Das heißt, sie gehen hin und die bringen Hilfsgüter mit. Das heißt, sie gehen hin und bringen ärztliche Versorgung mit. Das heißt, sie gehen hin und bauen Schulen auf, Waisenhäuser auf. Und weil sie einen gewissen Respekt vor Ort auch bekommen in der Gesellschaft, verdienen sie auch dieses Recht, auch das Evangelium weiterzusagen. Und es wird gehört. Wenn sie nur hinkämen und auf ihre Marktplätze predigen würden, ein, zwei Leute bekehren sich vielleicht, dann gehen sie wieder weg. Vieles fällt zusammen. Aber wenn sie hingehen und dort dienen und die Menschen vor Ort lieben durch ihre praktischen Dienste und dann nach einigen Wochen fangen sie an, denen zu erzählen, dass sie es denn tun aus Liebe, weil Gott sie zuerst geliebt hat, da werden die Menschen neugierig. Und sie sagen, fragen, erzähl uns mehr von dieser Liebe. Und da erzählen sie. Und sie erleben, wie wirklich viele, viele Menschen sich bekehren. Weil sie zuerst gedient und geliebt haben. Können wir diesen Weg wählen? Wollen wir diesen Weg wählen? Hans-Peter Pache, der Pastor unserer Lukas-Gemeinde in Berlin, war vor gut 15 Jahren mit seinen Familien in Albanien. Und die waren dann dort und die haben, das erste, was sie taten, war einen Einsatz mit King's Kids, Familien mit einer Mission, und die haben zuerst Müll aufgesammelt. Nun, Albanien, wie viele von uns wissen, ist wirklich schon das Armenhaus Europas. Und die haben gar nicht verstanden, warum diese, Entschuldigung, reiche Europäer hinkommen würden, um dort in diese Nachbarschaft Müll einzusammeln. Und das passte wirklich nicht in deren Bild. Würde wahrscheinlich mein Bild auch nicht passen, ja? Und die waren neugierig. Was macht ihr denn da? Ja, das ist nur ein Zeichen unserer Liebe. Zeichen eurer Liebe. Müll sammeln? Und das haben sie ein paar Tage lang gemacht. Und dann war die Stadt, wo sie waren, halbwegs wieder in Ordnung, wie das so ist. Und sie haben eine Einladung bekommen vom Bürgermeister. Und der Bürgermeister fragte, Mensch, können wir euch etwas Gutes tun? Er hat uns was Gutes getan. Und die haben gesagt, ja, wir würden gerne, wenn es irgendwie geht, einen Platz haben, wo wir so ein Programm machen können. Wir haben ein paar Tänze eingeübt, ein paar Theaterstücke, die würden wir gerne denn da vor auch stellen, die Menschen von dieser Stadt. Und wenn wir dürfen, würden wir gerne auch so einen kleinen Vortrag halten von das, was uns bewegt. Und das, was uns motiviert, das hier denn zu tun. Und der Bürgermeister sagt, kein Problem, was wollt ihr? Wollt ihr unser Stadttheater oder wollt ihr denn da öffentlichen Platz? Und da Sommer war, haben sie entschieden, draußen das zu machen. Und es wurde kleine Zettel auch gedruckt und auch verteilt. Und da kamen hunderte von Leuten dahin und haben diese Botschaften Jesus Christus gehört. Und die haben dieses Recht verdient. Die haben Liebe gegeben. Sie haben sich selbst gedemütigt, indem sie erstmal Müll gesammelt haben. Diese Geschichte beeindruckt mich bis heute, wie Gott das benutzt hat. Zuerst, als ich hörte von dieser Strategie, dachte ich, wie bescheuert kann man nur sein. Ja? Die bezahlen 1000 Euro pro Person, um da runter zu fliegen, und was tut man zuerst? Man sammelt Müll. Aber es haben diese Menschen dort so beeindruckt, Zeichen der Liebe, dass sie kamen und hörten. Und Leute haben sich bekehrt. Und daraus entstand vor Ort eine Gemeinde. Es ist einfach für mich unglaublich, was da geschehen ist. Nun, die hätten es anders machen können. Die hätten hinkommen können und sagen, wir wissen alles. Wir sind die Ausländer vom Westen. Wir haben diese Weisheit mit Löffeln gefressen. Und nun wollen wir euch ein bisschen davon gerne abgeben. Ob sie genauso viel Erfolg gehabt hätten, andere Missionsgesellschaften sind hingekommen, haben genauso das Hand gehabt. Und da ist wenig, ist kaum was entstanden. Wie sieht's aus? Wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Ich möchte weiterlesen. Ab Vers 13. Es wird hart, ja? Wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten! Ihr seid Heuchler. Durch euch wird anderen den Zugang in die neue Welt Gottes versperrt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, hindert ihr daran. Wehe euch, ihr Scheinheiligen. Ihr reist über das Meer und durchquert jede Wüste, um nur einen einzigen Nichtjuden dafür zu gewinnen, eure Gesetze anzuerkennen. Aber wenn ihr einen gefunden habt, dann wird er durch euch ein Kind der Hülle, das euch an Bosheit noch übertrifft. Wehe euch, ihr seid selbst blind und wollt doch anderen führen. So behauptet ihr, beim Tempel Gottes schwören, das hat nichts zu bedeuten. Aber wer beim Geld im Tempel schwört, der muss seinen Eid halten. Ihr blinden Narren! Was zählt mehr, das Geld oder der Tempel, durch den das Geld erst geheiligt wird? Ihr sagt, ein Eid beim Altar geschworen hat keine Bedeutung. Wer aber beim Opfer auf dem Altar schwört, der muss sein Versprechen halten, ihr Verblendeten. Was zählt doch mehr, die Gaben auf dem Altar oder der Altar, der die Gabe erst zum Opfer werden lässt. Wer beim Altar schwört, schwört bei allem, was darauf liegt. Wer beim Tempel schwört, der ruft Gott zum Zeugen an, der dort wohnt. Und wer beim Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und damit beim Gott selbst, der auf diesem Thron sitzt. Erstmal bis dahin. Ich möchte gerne das übersetzen auf heute. Wehe euch, ihr Freikirchler, ihr Mülheimern, ihr Lübecker, ihr Amerikaner und Deutschen, durch euch wird der Zugang in die neue Welt für anderen versperrt. Durch das, was wir manchmal so sind. Ihr selbst lebt noch niemals das, was ihr so sagt. Ihr hindert sogar anderen daran. Gut, auf der einen Seite seid ihr bereit, alles zu tun, um einen Jünger zu gewinnen, der genauso wird, wie ihr das so seid. Und wenn ihr ihn gefunden habt, ist er genauso scheinheilig wie ihr. Ihr seid blind. Ihr wollt zwar anderen führen, aber ihr habt keine Ahnung. Ich mache das deutlich. Ihr glaubt mit zweierlei Maß zu messen. Ihr sagt auf der einen Seite, wenn ich bei diesem Tempel da schwöre, hat keine Bedeutung. Aber wehe, du schwörst an Gold im Tempel. Das Gold ist wichtiger natürlich als diesen Tempel. Gold, Geld, finanzielle Mittel. Wichtig als Gottes heilige Wohnort. Welche Gewichtung geben wir? Wiederum, ach, Altar, wenn du dabei schwörst, egal. Aber wenn da eine Gabe drauf liegt, ein Opfer, wiederum finanzielle Mittel, die nötig sind, das zählt bei Gott. Habt ihr keine Ahnung, oder? Gott, der in diesem Tempel wohnt, wenn ihr daran oder dabei schwört, dann schwört er genauso, als ob wenn ihr Gottes Namen benutzen würdet. Und wer beim Himmel schwört, schwört beim Thron Gottes und damit bei Gott selbst, der auf diesem Thron sitzt. Nun, für uns heute ist dieses Schwören irgendwie ein bisschen fremd. Man würde nicht ein Versprechen geben, ein Versprechen, der auf, ich schwöre beim Grab meines Mutters oder ich schwöre denn beim Altar im Tempel. Aber wie sieht's aus mit das, was wir zusagen, versprechen? Hat das Hand und Fuß? Oder ist es so lose denn so hingesagt? Was ist uns wichtiger? Geld? Oder unsere Beziehung zu Gott? Das ist, was hier ein bisschen deutlich gemacht wird. Dieses Opfer auf dem Altar? Diesen Gold in den Tempel? Oder diesen Tempel, diesen Altar an sich, der Ort, wo man damals im Alten Testament Gott begegnete, der Ort, in dem damals im Alten Testament Gott wohnte. Ist das uns wichtig? Unsere Liebesbeziehung zu Gott? Oder ist es wichtiger, etwas anzuhäufen? Mein Auto, mein Geld, mein Yacht, mein Haupt, mein Pferd, wie auch immer. Jesus sagt weiter ab Vers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, sogar von Küchenkräuter wie Minze, Dill und Kümmel gibt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das wesentlich tun, und das andere nicht unterlassen. Wenn ich jetzt aus Kernsatz meine Predigt das zusammenfassen darf, ist das jetzt hier. Die Dinge, die viel wichtiger sind. Gottes Forderung nach Gerechtigkeit. Gottes Barmherzigkeit. Und unser Glauben,
Das sind die Dinge, die Gott in unser Leben haben möchte. Er möchte nicht, dass wir der Buchstabe treu alles folgen, was im Alten wie auch im Neuen Testament drinsteht, ohne dass wir ein Herzensanliegen dafür haben, für Glauben, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und da frage ich mich und da frage ich uns, wo setzen wir uns dafür ein? Wo schlägt unser Herz? Wo sind wir bereit, wirklich da Opfer zu bringen, damit unser Glauben, wie der Glauben von unseren Geschwistern, wachsen kann, gedeihen kann, Frucht bringen kann? Wo sind wir barmherzig zu uns selbst, wie auch zu unseren Mitmenschen? Und wo sorgen wir für Gerechtigkeit? Wo stehen wir für die Schwachen ein? Wo helfen wir die, die unter Druck sind? Das ist das, wozu wir auch berufen sind. Natürlich können wir die Köpfe wieder einhauen, zu sagen, wie lang muss ein Kleid sein oder wie kurz dürfen die Haare bei einer Frau sein. Diese Vorschriften, darüber haben die Christen sich immer wieder, wenn da eine Woche bekommen. Heute Morgen habe ich gehört, in den letzten 200 Jahren gab es 188 verschiedene Kriege, in denen mehr als 1000 Leute gestorben sind. In diese Kriegen 186 waren Christen involviert. Es gab zwei Kriegen in den letzten 200 Jahren, in denen mehr als 1000 Leute gestorben sind, in denen Christen nicht mitgekämpft haben. Das Erstaunliche war, über 150 dieser Kriege waren Christen gegen Christen. Schwachsinn, oder? Absolute Schwachsinn. Und das sind Kriege, in denen mehr als 1000 Leute ihr Leben gelassen haben. Und ich rede nicht von die ganze innerkirchliche Politik und alles. Wir sind so weit weg von dort, wo Gott uns haben möchte. Ein Ort, in dem Glauben, ein Glauben auf den Gott, der Wunder tun kann, zählt. Der Ort, in dem wirklich Gottes Gerechtigkeit herrscht, nicht Gesetz. Und wo Barmherzigkeit gelebt wird. Miteinander. Das ist das, was Gott möchte. Es ist so viel leichter, Gesetze aufzustellen, zu sagen, falsch oder richtig. Wir neigen dazu. Wir wollen das. Wir wollen gerne schwarz-weiß immer alles haben. Aber das Gesetz tötet. Gottes Geist macht lebendig. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten kannten das Gesetz in- und auswendig. Und Jesus geht so mit ihnen ins Gericht. Wehe euch, ihr Heuchler. Er nennt sie sogar gleich Schlangen. Wo sind wir? Ist unser Herz noch weich? Oder sind wir so hart geworden, dass Gott uns nicht mehr erreichen kann? Gott möchte gerne uns gebrauchen. Gott möchte uns in unserem Alltag gebrauchen. Gott möchte nicht, dass Geld unser Leben regiert, sondern Gott möchte, dass er im Mittelpunkt unser Leben ist. Gott möchte gerne, dass wir einander begegnen dürfen, nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern in seinem Geist der Liebe, der uns zu Kindern gemacht hat, ja zu Erben Christi gemacht hat. Wenn wir wirklich andere Menschen in den Glauben hineinbringen wollen, wenn sie den Weg zeigen wollen zu Jesus Christus, dann möchte ich gerne bitten, dass wir ein Leben führen aus der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Ein Leben führen, in dem Barmherzigkeit, Glauben und Gerechtigkeit so viel mehr Bedeutung hat als irgendwelche Vorschriften oder Regeln, die wir Menschen aufgestellt haben. Jesus Christus sehnt sich danach. Nicht nach Menschen, die beruflich Profis sind im Glauben, sondern Jesus sehnt sich danach, nach Menschen, die es ernst meinen, mit Jesus im Alltag mit ihm zu gehen. Mit allen Schwächen, alle Probleme, alles, was wir nicht verstehen. Aber ein Herz, was für ihn schlägt. Ein Lebensstil, was ihn ehrt. Und ein tiefen, tiefen Verlangen, dass Gott uns gebraucht, da, wo er uns hingestellt hat. Nicht, um ganz große Menschen dazu zu stehen und sagen, oh, schau mich mal an, ich bin hier der Beste. Nein, im Gegenteil. Da, wo wir im Stillen treu sind, da wird Gott uns ehren. Er wird uns belohnen. Nicht die Menschen, die am lautesten beten, sondern vielleicht im Himmel werden gerade eben die, die am leisesten gebetet haben, im Stillen gebetet haben, werden ganz neu von Gott hören, du treuer Diener. Ich habe dir wenig anvertraut, aber du warst da treu. Hier, komm herein. Ich gebe euch vieles, über den ihr verwalten dürft. Jesus Christus möchte mit uns diesen Weg gehen. Und was uns da meistens davon abhält, ist dann natürlich unser Stolz. Unser Stolz. Ich weiß den richtigen Weg. Ich möchte gerne hier vorne stehen. Ich möchte gerne ich. Und das ist das, was uns von Gott trennt. Ich. Herr, du sollst in meinem Leben regieren. Nicht mehr diese Buchstaben, sondern dein Geist, deine Barmherzigkeit, deine Gerechtigkeit und dein Glaube soll mein Herz ganz neu erfüllen. Das ist mein Wunsch für mich und für uns und für diese Woche, dass wir lernen, mehr und mehr auch danach zu leben und ein abschreckendes Beispiel zu nehmen an den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie Jesus hier wirklich absolut ins Gericht zieht. Dass wir sagen, nein, ich möchte nicht außen perfekt aussehen, aber innen drin wie eine Grabstätte sein. Ich möchte, dass das Blut Jesus, das, was in mir ist, wäscht, reinigt und wiederherstellt. Und wenn es außen Auswirkungen gibt, wenn es vom Innen nach außen dann kommt, dann werden wir sehen, wie Gott uns dauerhaft verändert und dauerhaft auch benutzt, um sein Reich und seinen Willen hier auf Erden zu ermöglichen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke von ganzem Herzen für dieses warnende Beispiel von den Pharisäern und den Schriftgelehrten, Herr. Dort, wo Geld, Sorgen um Dinge unser Leben geprägt haben, möchte ich bitten, dass wir uns das alles zu deinen Füßen hinlegen dürfen, Herr, und bitten, dass du uns das tägliche Brot gibst. Da, Vater, wo wir uns selbst im Vordergrund stellen wollten, möchte ich bitten, Herr, dass wir Demut lernen und uns selbst zu erniedrigen, aneinander zu dienen. Da, Vater, wo das Gesetz und die Einhaltung von irgendwelchen Vorschriften oder Regeln uns wichtiger waren als Barmherzigkeit, möchte ich bitten, Herr, dass du uns ganz neu deine Liebe zeigst. Und Vater, ich möchte auch bitten, dass der Glaube zu dir, diese lebendige Liebesbeziehung zu dir, das Leben neu prägt, so dass wir Tag für Tag daraus schöpfen können und weitergeben können. Und den Menschen um uns herum. Lass es nicht alles nur Schein sein, Herr. Sondern Vater, verändere du uns Stück für Stück, sodass dieses Sein entsteht. Reinige du und wasche uns neu. Und stelle wieder her das, was kaputt gegangen ist, Herr. Ich bitte darum von ganzem Herzen. Amen.